Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Früher gab es mal so Sachen wie einen Einkaufszettel. Das hat einen Sinn. Heute im Internet vom Monitor. Nur die Maus in der Hand. Schatz, räum die Garage aus, wir kriegen ein Boot. Gekauft, ein Mausklick. Gekauft. Ich kenne mich mittlerweile aus, aber für mich sind Sachen wie PayPal immer noch gefährlich. Kennt ihr PayPal? Ist kein Lederanzug, nein. PayPal ist so ein Bezahlsystem im Internet. Du musst einmal deine Kontonummer, Bankverbindung, Passwort, PIN, alles angeben. Dann kannst du einkaufen und die bezahlen mit deinem Geld. PayPal, kriegst eine Garantie für Kontoleerräumung, ja. Wahnsinn, PayPal.
Naja, also der kennt sich schon ein wenig aus mit den ganzen Pins und Pucks und Kennwörtern und Zugängen und Codes. Meine Damen und Herren, seien Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe der Reihe Lebenszeit. Und womöglich ahnen Sie es schon oder wissen es aus dem Netz, sofern Sie vorher online gegangen sind und auf unsere Seite deutschlandfunk.de gegangen sind, dann werden Sie schon unsere Ankündigung gelesen haben. Unser Thema heute, wir wollen über das Internet sprechen, über ein Leben womöglich ohne Internet. Wenn das bei Ihnen der Fall sein sollte, dass Sie nicht vernetzt sind online, möchten wir Ihnen gerne die Frage stellen, fühlen Sie sich außen vor, fühlen Sie sich gar abgehängt. Die einen leben ja vielleicht auch nur vorübergehend aus Überzeugung internetfrei. Es gibt die. Und die anderen haben vielleicht auch aufgrund von Funklöchern und ähnlichen technischen Problemen gar keine andere Wahl. Jedenfalls mehr als 11 Millionen Menschen in unserem Land, 11 Millionen Menschen stehen digital am Abseits. Und da trifft es besonders Frauen im Rentenalter und solche mit niedriger Bildung. Die sind oftmals sogar dauerhaft offline. Also dieses Spannungsfeld zwischen dem gewollten Offline sein und dem leider nicht vermeidbaren Offline-Sein. Das wollen wir heute ein wenig beleuchten und wir freuen uns sehr, meine Damen und Herren, wenn Sie uns anrufen und von Ihren Erfahrungen berichten. Wir gehen davon aus, Sie hören Radio. Das ist ja in gewisser Weise, wenn gleich digital übertragen, aber ohne Internet sozusagen, kommt es zu Ihnen. Rufen Sie uns an. Vom Festnetztelefon geht das genauso wie vom Handy. 00800 ist die Vorwahl. 4464 4464. Das ist die Telefonnummer hier bei uns im Studio in Köln, die Ihnen zur Verfügung steht. 00800 4464 4464. Außen vor und abgehängt, ein Fragezeichen steht dahinter. Leben ohne Internet. Wie ist es bei Ihnen? Teilen Sie uns Ihre Erfahrung mit. Andrea Stopp, mein Name. Ich freue mich, durch die Sendung zu führen und begrüße gleich unsere erste Hörerin. Die hat uns vorher schon geschrieben, Hella Wagenholz in Hamburg. Guten Morgen, Frau Wagenholz.
Ja, guten Morgen.
Frau Wagenholz, Sie hören Radio. Jetzt erzählen Sie mal, haben Sie zu Hause einen PC, einen Computer?
Nein, habe ich nicht. Ich bin komplett, wie ich immer sage, offline.
Sie sind komplett offline. Das heißt, haben Sie auch kein Handy oder sowas?
So ein altes, wissen Sie, mit dem man, ja, Prepaid, das lade ich immer mal wieder auf und da simse ich und da telefoniere ich manchmal bei Verabredungen.
Ja, wenn Sie unterwegs sind.
Wenn wir unterwegs sind und wenn irgendwie ein Bus verpasst wird oder so und man nicht zur rechten Zeit kommt.
Ja.
Oder, ja.
Frau Wagenholz, dürfen wir Ihr Alter nennen?
Ja, ich bin 82, das ist kein Problem.
Ja, also wenn man bedenkt, dass es ja jetzt gerade so, ich glaube am 12. März gestern 31 Jahre her ist, dass dieses WWW, dieses World Wide Web erfunden wurde. Ja. 31 Jahre, eine ganze Generation. Wie kommt es, dass Sie nicht mit 50, 55, 60 gesagt haben, wow, das ist toll, die Technologie der Zukunft, da möchte ich mitmachen?
Nein, ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden, ich wollte das nicht.
Ich aus
hatte keine
Gründen?
Lust dazu.
Ja.
Ich dachte, es ist auch wohl nicht nötig. Und ich meine bis heute, dass es für mich persönlich nicht nötig ist. Es geht alles, bis jetzt wenigstens, es geht alles noch ohne Internet. Ich muss ich habe im Leben auch nicht zu denen gehört, weil der Komiker gerade davon sprach, mit dem Bestellen im Internet. Ich habe früher auch nie bei Versendern bestellt. Ich bin immer in Geschäfte gegangen und habe die Sachen anprobiert, die ich gekauft habe.
Also ich darf vielleicht auch noch dazu sagen, das hatten Sie uns vorher geschrieben, Sie sind begeisterte Opernbesucherin.
Ja, ich war gestern gerade bei Brad Mehldau Trio, die letzte Vorstellung in der Elbphilharmonie im großen Saal. Es war eine ganz besondere Stimmung, weil wir wussten, jetzt ist Schluss. ja, die nächsten Wochen.
Da haben Sie gerade noch Glück gehabt, aber wo Sie das gerade ansprechen, wenn jetzt so eine Phase oder eine Zeit hoffentlich kurz auf uns zukommt, in der wir nicht mehr rausgehen können und nicht zu Konzerten gehen können, da wäre doch das Internet dann ein toller Ersatz. Dann könnten Sie sich die eine oder andere Opernaufführung doch übers Netz anschauen.
Ja, aber ich hab doch Radio und ich habe Fernsehen, das langt mir dann. Und es gibt auch noch Bücher, stellen Sie sich vor, Herr Stock.
Wie reagiert eigentlich Ihre Umwelt auf Ihre Abstinenz?
Ja, nicht mit Unverständnis, das kann ich nicht sagen. Ich habe natürlich einige Bekannte, die Internet haben, aber ich kenne alleine 3, 4 Frauen, die alle kein Internet haben. Ich bringe das damit in Zusammenhang, dass diese Damen, die sind alle in meinem Alter, etwas jünger oder älter, aber die haben keine Kinder und dann dadurch auch keine Enkel. Und die müssen also nicht ständig diesen Familienkontakt halten, sondern sie haben nur ein paar entfernte Cousinen oder Cousins. Und ich glaube, damit hat es ganz viel zu tun.
Das sagen ja viele, die sagen, meine Tochter oder mein Enkelkind lebt in Singapur, da kann ich rasch mal skypen.
Genau. Mhm. Ja.
Das ist bei Ihnen nicht der Fall. Wie erledigen Sie Ihre Bankgeschäfte?
Ja, das mache ich alles. Ich gehe in die Bank und ziehe da die Auszüge und ich überweise da, auch wenn ich was überweisen muss, mit dem Computer in der Bank. Aber das ist ja ganz einfach.
Das machen Sie dann schon? Also,
das mache ich schon, ja, das ist kein Problem.
Ja. Und die Opernkarten, wenn Sie in der...
Da gehe ich durch die Stadt und kaufe sie. Ich gehe zur Oper, ich gehe in die Theater, ich gehe in die Vorverkaufskasse von der Musik, von der Leishalle und der Elbphilharmonie. Also das ist alles gar kein Problem.
Ja, liebe junge Hörerinnen und Hörer, die Sie uns hier in der Lebenszeit hören und vielleicht gerade so zwischen 18 und 25 sind, es gibt diese Menschen und Hella Wagenholz ist eine davon, 82 Jahre aus Hamburg, die sagt, ich komme blendend offenbar ohne das Internet zurecht, nutze das punktuell, aber ich habe es bei mir nicht zu Hause. Sie haben mal so einen alten Mac gehabt, geben Sie es zu.
Ja, ich habe ganz am Anfang hatte ich einen Apple, aber als der kaputt gegangen ist, da war es dann eben Schluss. Da hatte ich kein Internet. Ne? Ich habe ja sogar noch mit Computer gearbeitet.
Sie waren Journalistin, ne? Sie waren Journalistin bei Bastei Lübbe, beim Verlag.
Das habe ich auch als große Erleichterung empfunden, weil das, Sie wissen, wie das ist mit den Berichtigungen und wenn man noch einen neuen Gedanken hatte, das konnte man einfach dahin klicken und einfügen. Also das habe ich ja alles noch gemacht. Aber dann habe ich aufgehört zu arbeiten. Ich bin auch ein bisschen vorzeitig ausgeschieden. Und dann wollte ich. Und da hatte ich eben den Mac, aber der ist ziemlich schnell kaputt gegangen.
Frau Wagenholz, würden Sie so weit gehen, der jungen Generation irgendwas zu empfehlen in Bezug auf Nutzung, Nutzungsdauer, Umgang mit Netz?
Ja, ich würde schon empfehlen, ab und zu mal Abstinenz. Wissen Sie, wenn man in den Bus kommt, wenn man in die U-Bahn kommt, alle haben ihren Kopf da drauf und alle sind mit dem Finger am Rumwischen, ständig. Oder sie haben diese Dinger in den Ohren, das finde ich auch ganz furchtbar, diese ganzen, dass sie überhaupt die Umwelt gar nicht mehr mitbekommen. Also das habe ich auch früher nicht gemacht. Wenn ich spazieren gehe, wenn ich laufe, dann möchte ich gerne die Umgebung wahrnehmen, dann möchte ich die Vögel hören. Jetzt sind sie zwar noch nicht so sehr aktiv, aber ich würde wirklich sagen, jeder sollte sich mal pro Woche vielleicht, das ist wahrscheinlich ein bisschen unverschämt, aber pro Woche einen freien Tag nehmen, ohne vor allen Dingen ohne das Smartphone, weil das stört ja sogar den Familienfrieden teilweise, wie ich immer wieder höre oder lese.
Frau Wagenholz, wenn Sie Zeit haben, bitte bleiben Sie noch ein bisschen bei uns. Ich würde Ihnen gerne zwei Damen vorstellen, die uns die Freude machen, heute diese Sendung mit Ihrer Fachkunde zu bereichern. Und da sie nicht bei mir hier in Köln im Studio sitzt, rufe ich zunächst mal nach Saarbrücken. Dort müsste Frau Dr. Regine Görner uns hören. Frau Görner.
Ja, schönen guten Morgen.
Haben Sie alles mitbekommen, was
ich
Frau Wagenholz
gesagt habe? Ich habe alles mitbekommen. Ja,
wunderbar.
Vielen Dank.
Zur Einordnung. Frau Dr. Görner ist stellvertretende BAKSO-Vorsitzende. Das haben Sie bei uns in der Lebenszeit garantiert schon gehört. BAKSO, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen. Seit 2 Jahren, ne, Frau Görner, seit 2018. Und der eine oder die andere kennt Sie noch aus dem Saarland. Bis 2004 waren Sie die Ministerin dort für Frauen, Arbeit, Gesundheit und Soziales.
Richtig. richtig.
Und um auch noch, und dann dürfen Sie endlich was sagen zu Frau Mahnholzer, auch noch in Dabaxo, da leiten Sie gemeinsam mit Heidrun Mollenkopf die Fachkommission Digitalisierung.
So
also dieses zur Einordnung Ihrer Persönlichkeit. Und wir freuen uns, dass Sie auch das kommentieren, was die Hörerinnen und Hörer sagen. Was ist Ihnen aufgefallen, als Sie Frau Wagenholz gerade hörten?
Also mir ist ja deutlich geworden, dass sie selbst schon weiß, dass ihre Internetabstinenz vielleicht etwas ist, was auch nicht dauerhaft anhält. Und ich möchte einfach zunächst nochmal sagen, natürlich gibt es das Recht, auch ohne diese Medien zu leben. Das haben wir ja früher alle gemacht und das heißt, es geht auch. Aber die Frage ist natürlich, wie viele Vorteile hat man davon? Frau Wagenholz hat schon darauf hingewiesen. Natürlich ist es ein Vorteil, wenn man eine elektronische Schreibmaschine beispielsweise hatte und auch andere Kommunikationsmöglichkeiten eröffnen sich, die man ohne das nicht hat. Und solange man, wie Frau Wagenholz, gut zu Fuß ist und zum Theater gehen kann und alle anderen Dinge auch zu Geschäftszeiten bei der Bank auflaufen kann und so weiter, ist das ja alles einfach. Das Problem stellt sich in dem Augenblick, wo man weniger mobil wird.
Frau Wagenholz, haben Sie darüber mal nachgedacht?
Ja, darüber habe ich wohl nachgedacht. Ja, das lasse ich einfach auf mich zukommen.
Mhm.
Wissen Sie, ich bin so alt, ich weiß ja nicht, was wird, ne? Aber ich mache mir darüber eigentlich keine Gedanken. Wir sagen auch immer nicht, wir wollen nicht darüber nachdenken.
Ja gut, aber ich sag mal, Sie haben doch ein Interesse daran, dass es ein möglichst gutes Alter, auch ein gutes Hochalter wird. Und sich zu überlegen, wie kann ich mir das verbessern, ist doch mit Sicherheit nicht schädlich.
Nein, ich möchte kein gutes Hochalter, aber das ist ein anderes Thema, darüber möchte ich eigentlich weiter nicht sprechen.
Das verstehen wir vollkommen. Frau Görner, ich weiß, Sie kennen sich. Frau Professor Dr. Claudia Müller sitzt bei mir hier im Studio.
Das freut mich.
Ja. Hallo Frau Müller. Wir hätten Sie beide gerne hier leibhaftig anwesend gehabt, aber wir freuen uns natürlich, dass wir mit Frau Müller noch einen sozialen Kontakt direkt hier im Studio haben. Wer weiß, wie lange das noch geht. Sie ist tätig am Institut für Wirtschaftsinformatik der Universität Siegen, dort Juniorprofessorin, insbesondere IT für alternde Gesellschaft. Das werden Sie uns gleich erklären, was Sie da machen oder forschen. Und noch ein zweites Standbein, eine Stelle als Professorin in Zürich an der Kaleidos Fachhochschule. Was machen Sie dort?
Da bin ich an einem Pflegeforschungsinstitut tätig und bilde im Prinzip die Brücke zwischen IT-Gestaltung für ältere Menschen und Fragen, die Pflege und Betreuung, Hilfe betreffen.
Und in erster Linie eingeladen haben wir Sie auch in Ihrer Funktion als stellvertretende Vorsitzende der Kommission des 8. Altenberichts der Bundesregierung. Das ist ein stets wiederkehrendes Medium. Was wird darin beschrieben im Altenbericht?
Ja, der 8. Altersbericht zum
Altersbericht
heißt er jetzt ab dem 8. Genau, der wurde verfasst zum Thema ältere Menschen und Digitalisierung. Der Bericht wurde Ende Januar der Bundesfamilienministerin übergeben und da wird jetzt eine Stellungnahme der Bundesregierung verfasst. Und das Thema in diesem Altersbericht ist die Frage, wie können digitale Medien zu einem guten Leben im Alter beitragen?
Mhm.
Und da hat sich eine Kommission aus zehn Experten zusammengesetzt worden ist, aus unterschiedlichen disziplinären Feldern eben mit dieser Frage beschäftigt.
Ja, da wird jetzt Frau Wagenholz, unsere Hörerin, die Öhrchen spitzen, weil Sie formuliert haben, wie können. Also das heißt nicht müssen. Sie gehen nicht davon aus, dass die digitalen Medien quasi gesetzmäßig zwanghaft im Leben eine Rolle spielen, sondern sie versuchen zu betonen, was man dadurch an Plus bekommt, an Beweglichkeit, an Weitung des Gesichtskreises.
Genau, also ich fand jetzt auch den Bericht von Frau Wagenholz sehr eindrücklich, der uns auch zeigt, dass wir Medien nicht als Selbstzweck betrachten, sondern dass es immer darum geht, dass wir schauen müssen, wie können digitale Medien zur Lebensqualität beitragen, zu einem selbstständigen Leben im Alter beitragen. Und von Frau Wagenholz haben wir ja eigentlich schon gehört, dass sie eine sehr schöne soziale Eingebundenheit hat und dass sie ein erfülltes Leben hat und auch eben ohne Nutzung der Medien. Wir haben aber auch gehört, was ich immer so ein bisschen mit Umgehungskreisläufe beschäftige. Das ist ein Phänomen, was ich häufig sehe. Also, dass man doch Bekannte hat, mit denen man mal zusammenschaut und die einem mal helfen. Also, dass es ganz unterschiedliche Strategien gibt auch. Also, dass es auch so Zwischendinger gibt zwischen Nutzung und Nichtnutzung. Da gibt es unterschiedliche Verlaufsformen.
Frau Görner, Sie grätschen hinein in unser Programm.
Ja, mache ich selbstverständlich. Aber ich kann nur zustimmen, was Frau Müller sagt.
Ja. Frau Wagenholz, ich muss das noch mal fragen. Wir haben das gerade schon angedeutet. Spüren Sie manchmal in der Umwelt ein gewisses Nichtverstehen, vielleicht auch nicht verstehen wollen, ach, die Hella Wagenholz, die hat weder einen Computer noch ein Smartphone und die geht noch an die Theaterkasse, um sich die Opernkarte zu holen?
Nein, überhaupt nicht. Aber was die junge Professorin jetzt gerade gesagt hat, ich so ab und zu nutze ich natürlich die meine Freundin, die also alles hat, eine sehr gute Freundin. Und wenn die zum Beispiel in einem... Wir unterhalten uns und sagt so, ach, da kommt der und wollen wir da nicht hin in das Konzert? Ich bestelle die, dann bestellt sie mir eine Karte mit. Also insofern ist das so eine Nebennutzung für mich. Ne? Also das will ich gar nicht abstreiten. Ne? Aber das ist eigentlich das Wenigste. Ich weiß, dass eine andere Freundin bei ihr auch manchmal Flüge bucht. Also das mache ich alles nicht. Das brauche ich auch nicht. Weil ich gehe ins Reisebüro oder ich mache sowieso nicht mehr so furchtbar viele Reisen. Und wenn, dann gehen die meistens per Telefon und dann schickt man da seine Anmeldungsschrift.
Ja, da machen Sie eh jetzt eine Pause mit den Flügen, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, jetzt
Frau Müller.
Um Gottes Willen, ich bitte Sie, jetzt haben wir eine ganz große Ausnahmesituation, sowieso. Ne?
Ja, genau, also das ist ein interessantes Phänomen. Also es gibt im Moment eine große Beschäftigung mit dem Begriff digitale Souveränität. Ja, und digitale Souveränität, ein Aspekt davon ist, dass ich neue Medien einordnen kann. Und das zeigt uns Frau Wagenholz ja hier auch ganz schön, dass sie zwar selber keine digitalen Medien nutzt, dass sie aber weiß, wohin sie fragen kann oder dass sie zumindest, dass sie ja auch da sehr, sehr viel doch drüber weiß. Ja?
Da müssen wir an der Stelle Frau Görner einbeziehen. Ich weiß, Sie befassen sich auch mit der Art und Weise und der Darreichungsform der Geräte. Eva, Frau Wagenholz noch fragen, würde sie denn die Bedienung von internetfähigen Geräten überfordern? Wer erfindet eigentlich das, was uns vorgesetzt wird auf digitale Art und Weise mit Tastatur oder sonst was?
Ja, das ist natürlich, da haben wir ein Problem. Irgendjemand hat mir mal gesagt, Frau Görner, Sie müssen sich einfach vorstellen, das sind 35-jährige Nerds. Also das sind die Leute, die ihr ganzes Leben irgendwie im Netz und mit digitalen Medien verbringen. Da sind 35-jährige Nerds und die entwickeln Geräte für andere 35-jährige Nerds. Und ich denke, da ist vieles dran, weil ich bei der Technik selbst wahrnehme, dass es in vielen Bereichen nicht von den tatsächlichen Endnutzern her gedacht ist, sondern von ganz anderen Absichten. In diesem Fall Verliebtheit in Technik oder solche Dinge. Aber da steht nicht im Vordergrund, wie gut und wie schnell kann man beispielsweise damit umgehen. Viele von diesen Firmen rühmen sich, dass sie besonders nutzerfreundlich und selbsterklärend seien. Aber da ich mich selbst seit vielen Jahren mit diesen Fragen beschäftige, auch nicht völlig unbeleckt bin von der Technik, aber ich stelle fest, es könnte vieles einfacher gemacht werden.
Ja, das ist übrigens, das stimmt, Frau Müller wieder das Wort hat und dann nochmal Frau Wagenholz. Das haben uns auch viele Hörerinnen und Hörer vorher schon gesagt. Das ist uns alles viel zu kompliziert. Ja. Es gibt keine Bedienungsanleitung mehr in dem Sinne, wie so ein kleines Heftchen früher beim Schwarz-Weiß-Fernseher, wo man sagt, den Knopf drücken und den. Das gibt es alles nicht mehr. Die gehen davon aus, dass wir das alles intuitiv so begreifen. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Das ist ein großer Kritikpunkt, der hier immer wieder vorkommt bei uns. Frau Müller, wollen Sie dazu noch kommentieren?
Ja, gerne. In dem Zusammenhang kann ich meinen Forschungsbereich vorstellen, nämlich der nennt sich Sozioinformatik und das ist eine Gruppe von Informatikern, europäisch und auch international, die sagt, wir müssen Informatik insbesondere auch für Zielgruppen, die keine Informatiker selbst sind, wir müssen Technikentwicklung anders konzipieren. Mhm. Wir müssen mehr Beteiligung haben und gerade im Bereich alternde Gesellschaft wird viel zu wenig eigentlich die große Diversität dieser großen gesellschaftlichen Gruppe mit einbezogen? Also welche Interessen, Präferenzen, Wünsche haben eigentlich ältere Menschen? Wie sind Lebensstile in einer ganz unterschiedlichen Form? Da ist bisher ein großes Manko in der Forschung, in der Informatikforschung. Und das ist ein Bereich, den ich ganz stark mit betrachte.
Dem Ziel dienend, großen Teilen der bisher benachteiligten Bevölkerung eben die Möglichkeit, ins Netz zu gehen, zu erleichtern. Wenngleich, jetzt müssen wir doch nochmal auf Hella Wagenholz aus Hamburg zurückkommen. Bei Ihnen ist ja nicht das Problem einer eventuellen Überforderung oder eines Nichtverstehens der Bedienungsmöglichkeiten, sondern bei Ihnen ist es ja eine bewusste Entscheidung, dass Sie lieber die Vögel zwitschern hören, wenn Sie im Park unterwegs sind, statt über Smartphone zu hören.
Ja, das stimmt. Aber ich meine, ich hätte schon Bedenken, denn ich bekomme ja die Schwierigkeiten meiner Generation mit in der Bedienung mit dem Computer. Also eine Freundin ist also ständig mal in diesen Zentren und lässt sich da wieder einweisen, weil sie was nicht versteht oder weil sie was nicht hinkriegt. Und dann hat sie natürlich Töchter und dann hat sie Schwiegersöhne und die tun ihr die Apps rein oder so. Also sie hat, und das hätte ich alles nicht. Ich habe keine Kinder, keine Enkel. Also ich müsste ständig Experten zu Rate ziehen. Das ist auch ein bisschen ein Grund gewesen, dass ich gesagt habe, sowas tue ich mir doch nicht an. Und dann brauche ich jede Woche oder alle 14 Tage oder dann habe ich vielleicht mal wieder, wie heißt das noch schnell, wenn man schädliche Software oder wenn man
also die Viren in die Computer
wenn man irgendwas reingefallen ist oder so, das hätte ich mir eigentlich finanziell vielleicht gar nicht leisten können.
Ja, also auch ein bisschen.
Weil wenn so einer ins Haus kommt, das kostet bei einer Kollegin, bei einer Freundin kostet das immer gleich 100 Euro.
Ja, ja, jeder einer kommt. Frau Görner, ich weiß, Sie scharren jetzt mit den Hufen, denn Sie möchten gerne hinweisen auf Ihre Idee, so eine Art siebter Sinn. Die Älteren unter uns erinnern sich noch, das ist so eine Verkehrsaufklärungsreihe im Fernsehen gewesen, dass Sie da was vorhaben oder zumindest anregen. Und Sie haben gleich Gelegenheit, darüber zu berichten. Also wie kann man dieses Basiswissen, was man braucht, um im Netz unterwegs zu sein, auch gut und treffend vermitteln. Ja. Wir kommen jetzt aber zu unseren Nachrichten. Mhm. Wir bleiben alle genauso sitzen, wie wir sind. Das sind 5 Minuten, dann hören wir uns wieder. Ich sage nochmal, unser Thema heute, außen vor und abgehängt, Fragezeichen, Leben ohne Internet. Darüber diskutieren wir. Unsere Telefonnummer 00800 4464 4464. Sie können ab sofort anrufen und mit meinen beiden Gästen, Frau Claudia Müller und Regine Görner, miteinander diskutieren. Ja, die ganze schöne Welt, die sich uns präsentiert mit Facebook und Instagram und WhatsApp und Google und Co. und so weiter, über die wollen wir reden. Ist ein Leben ohne Internet möglich? Von Ihnen bewusst gewählt oder zwangsweise fühlen Sie sich außen vor oder abgehängt? Andrea Stopp weiter am Mikrofon in der Lebenszeit.
Ein User mit einem Passwort, ein Member beim Portal, jeden Tag nach dem Job hab ich die Qual der Wahl. Updaten, uploaden, posten oder bloggen. Sehen, wie's meinen Freunden geht oder ne Runde zocken. Aber heute bleibt die Kiste aus. PlayStation schmeiß ich raus. Pfeif auf YouTube und auf digitale Freunde. Auch das Leben der anderen, das hab ich langsam satt. Und das kratzt mich nicht, Schatz, wer von denen ne Beziehung hat. Scheiß auf MySpace, scheiß auf Facebook, auf Outlook und all den anderen Kram. Lass uns ausgehen, lass uns feiern. Wir treffen Menschen und wir fassen uns an. Hey,
ja, für die drastische Ausdrucksweise muss ich ein wenig um Verständnis bitten. Wir sprechen über das Leben ohne Internet. Hier gerade der, das gesungen hat, der ist offenbar der Meinung, das geht alles auch ohne. Ich will lieber im wirklichen Leben tätig sein. Wir telefonieren nach Dresden und fragen dort Frau Schröter, Christa Schröter, wie sie es denn hält mit dem Internet. Ist das für Sie kein Thema oder sind Sie vernetzt, Frau Schröter?
Doch, das ist für mich ein großes Thema und ich empfinde es als eine ungeheure Bereicherung. Ich bin 90 und vor 30 oder ja, fast 31 Jahren hat mein Mann eine kirchliche Ausbildungsstätte geleitet Und da sammelten sich am Mittagstisch Studenten und Studentinnen und wollten sich also mit diesem neuen Medium auseinandersetzen und wollten das einfach erkunden. Und ich bin dann damals dazugestoßen und muss sagen, heute ist es für mich eine ganz, ganz große Bereicherung. Ich bin zwar nicht in den sozialen Medien und habe auch noch kein Computerspiel auf meinem Computer gespielt, aber wenn ich ich habe das ganze Familienarchiv bearbeitet, gespeichert, ergänzt, wieder neu bearbeitet. Oder wenn ich zum Beispiel auf YouTube ein Gespräch zwischen Günter Gauss mit Willy Brandt oder mit Golo Mann verfolgen kann, dann ist das für mich eine ganz große Bereicherung.
Frau Schröter, wir dürfen auch dazu bemerken, was Sie uns gerade, als Sie anriefen, gesagt haben, sind nicht mehr ganz so beweglich, ein bisschen krank, sodass Sie sich die Welt nach Hause holen.
Ja, mein Mann starb vor 5 Jahren und ich habe eine ziemlich ausgeprägte Polyneuropathie, bin also von daher sehr eingeschränkt in meiner Bewegung. Und gerade das erlebe ich eben als eine so große Bereicherung, dass ich dieses Medium habe.
Gibt es Punkte, die Sie überfordern in der Entwicklung? Sie haben uns ja berichtet, seit 3 Jahrzehnten, seit es das World Wide Web gibt, haben Sie es sozusagen Schritt für Schritt mitvollzogen. Sind Sie wirklich auf der Höhe der Technik oder gibt es Bereiche, wo Sie sagen, ach?
Nein, das bin ich nicht. Also mit diesen, mit Instagram und was nannten Sie eben gerade noch?
Ja, so Facebook und WhatsApp und diese Geschichten.
Facebook und WhatsApp, ich bin also auch einfach nicht in den sozialen Medien mit drin. Das habe ich nicht mehr erobert. Und da ohne das komme ich auch sehr gut aus. Aber ich empfinde eben einfach diese Möglichkeit der kulturellen Bereicherung als sehr groß.
Frau Görner, Regine Körner, das ist doch eine Hörerin nach ihrem Geschmack. Die ist wirklich verlinkt mit allem. 90 Jahre spielt das Alter keine Rolle. Die macht noch manchem 40-Jährigen was vor, oder?
Also ich will nur sagen, Frau Wagenholz war auch nach meinem Geschmack. Aber ich denke, dass das breites Spektrum jetzt in beiden Beiträgen deutlich geworden ist. Und mir ist einfach wichtig, dass man die Botschaft überbringt, es lohnt sich gerade für ältere Leute, sich zumindest mal damit vertraut zu machen, was es da für Vorteile gibt, was es für Erleichterung für das eigene Leben gibt, für Bereicherung des eigenen Lebens. Und ob man das denn nutzen will oder nicht nutzen will, ist dann immer noch eine ganz andere Frage. Ich denke, auch Menschen entscheiden ja auch darüber, ob sie sozusagen klassische Medien wie Bücher nutzen. Da ist man ja auch manchmal erstaunt, wie viele das nicht tun. Also von daher finde ich das jetzt nicht so problematisch. Aber ich möchte eigentlich sichergestellt wissen, dass alle, vor allen Dingen auch die älteren Menschen, die Chance haben, Zugänge zu bekommen. Und da gibt es ganz viele Punkte und ich finde den ganz wichtig, auf den Sie eben schon mal hingewiesen haben, dass viele Leute sagen, ich weiß gar nicht, was das da ist mit einem Link setzen oder also diese vielen Fachtermini, die jetzt auftauchen, sind für die Leute oft etwas, was wenn da keiner ist, der es ihnen erklären kann und dann haben sie oft Hemmungen, die Jüngeren zu fragen und so weiter. Ich wünsche mir eigentlich, natürlich gibt es viele Kurse bei Volkshochschulen, bei vielen anderen Institutionen, die BAXO selbst fördert eigentlich seit Jahren auf einer breiten Fläche mit dem sogenannten Digitalkompass, solche Initiativen vor Ort, wo sich Gruppen bilden, die sich auch untereinander helfen. Wir qualifizieren Menschen, die solche Gruppen leiten und so weiter und so fort. Aber das Problem ist, wir erreichen eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen damit normalerweise nicht. Also überall da, wo es sozusagen eine Nutzung von Bildungseinrichtungen gibt, da hat man natürlich andere Möglichkeiten. Aber die Menschen, um die ich mir am ehesten Sorgen mache, sind die, die gar keine Bildungseinrichtungen mehr nutzen.
Wie kommt man an die ran?
Und da ist die Frage, wie kommt man an die ran? Ja. Da wissen wir, dass ein Großteil dieser Menschen immer noch relativ intensiv Fernsehen guckt. Ich weiß jetzt, Sie würden es wahrscheinlich gerne mit Radio verbinden, da habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Aber die öffentlich-rechtlichen Medien könnten hier eine wesentliche Funktion übernehmen und sie könnten das, das war mein Vorschlag, so machen, wie das früher bei so neuen Entwicklungen im Verkehrsrecht oder bei den Automobilen auch an die Menschen herangebracht worden sind, mit so einem Format wie der siebte Sinn. Die Älteren werden sich daran erinnern.
Fänden Sie das gut, Frau Schröter?
Das finde ich wirklich gut, ja, das finde ich gut.
Bleiben Sie kurz dran, Frau Schröter, denn Claudia Müller, Sie haben gerade wahrscheinlich die Vorstellung gehört, die Juniorprofessorin, die sich mit dem Gebiet der Sozioinformatik beschäftigt, die möchte gerne auch mit Ihnen reden.
Ja,
Frau Müller.
Bitte.
Ja, genau. Ja, ich finde das auch sehr beeindruckend, wie Sie sich die neuen Medien zu eigen machen. Ich wollte ganz gerne noch eine weitere Option hier in Aussicht stellen aus der Perspektive der Beteiligungsorientierung in Informatik-Forschungsprojekten. Was wir im Moment machen, ist, dass wir auch gerne ältere Menschen ansprechen, dass sie mit uns zusammen forschen, dass wir zusammen überlegen, wie können sie sich Technik zu eigen machen, dass sie zu ihrer Lebensqualität beitragen kann. Und sie hatten gerade auch das Thema die schwer erreichbaren Bevölkerungsgruppen angesprochen. Also häufig ist es ja so, dass in Forschungsprojekten, dass man meistens die Menschen erreicht, die schon gut ausgestattet sind mit neuen Medien, die schon viel wissen. Und das ist wirklich das Problem. Wie erreicht man Menschen, die vielleicht aufgrund der Mobilitätssituation eingeschränkt sind und so weiter. Ne? Und da ist so ein Ansatz, dass wir wirklich verstärkt mit älteren Menschen zusammenarbeiten, ältere Menschen ausbilden, in Forschungsmethoden auch und die dann rausschicken, auch zu anderen älteren Menschen und da mal nachhören, wie ist der Alltag, wie funktioniert der Alltag, was ist für euch interessant und wo können wir da Ankerpunkte finden für eine sinnvollen Einsatz von Technik.
Wo wird das denn koordiniert zum Beispiel? Wo hat er seine praktische Seite, was Sie gerade berichten?
Ja, ich kann aus Beispielen ich bin ja an der Universität Siegen tätig und dann auch an einem Forschungsinstitut in Zürich. Wir versuchen ganz stark da auch mit Menschen aus kommunalen Einrichtungen zusammenzuarbeiten, mit Gesundheitsvorsteherin heißt das in der Schweiz oder mit Bürgerämtern, mit dem Bürgeramt in Siegen, so dass wir auch dann da auch eine Nachhaltigkeit herstellen können über diesen Forschungsprozess.
Wir merken, Frau Görner, an der Frage der Hörerin Christa Schröter, dass das Bedürfnis doch da ist, auch wahrscheinlich sehr ortsnah, sehr direkt und persönlich geleitet zu werden.
Genau, das machen wir ja.
Ja, aber ich meine, wo ist das zum Beispiel in einer Stadt wie Dresden? Wo wäre da ein Anknüpfungspunkt oder eine Koordinierungsmöglichkeit?
Ich weiß nicht, ob wir da konkret so weit kommen. Wenn, dann Frau Görner.
Das werden Sie nicht, aber ich meine, dehnen Sie das auch auf Städte aus?
Natürlich. Also genau darum geht es uns zum Beispiel beim Digitalkompass, dass wir eine möglichst große Flächendeckung für solche Angebote erreichen. Wir prämieren auch zum Beispiel alle zwei Jahre mit dem Goldenen Internetpreis solche Initiativen, die besonders vorbildlich sind und von denen wir hoffen, dass sich das weit verbreitet.
Wo erkundigt sich denn Frau Schröter? Wo sollte die jetzt eine Mail hinschicken oder anrufen?
Also wenn sie auf die Internetseite der BAXO geht und dort beispielsweise nach dem Digitalkompass sucht, wird sie das finden.
Aha.
Und da sie drin ist, kann sie das hier
machen. Die Internetseite, das habe ich akustisch nicht richtig.
Das ist einfach www.baxo.de.
BAXO?
Einfach BAXO. Also Bertha, Anton, Gustav, Siegfried, Otto.
Aha, ja.
Und dann .de.
Danke.
Und da werden Sie weitergeleitet. Ich könnte Ihnen auch die direkten Zugänge sagen, aber das ist alles viel zu
einfach. Das
finde ich dann.
Das können Sie sich wahrscheinlich am leichtesten merken.
So vernetzt wie Frau Schröter ist, findet ihr das locker. Ich sage da nochmal dazu, BAXO nur, Frau Schröter, dass Sie es auch nochmal wissen, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen. Also all die sich mit...
Das war mir nicht klar, das habe ich irgendwie heute noch nicht mitgekriegt. Ja.
Schon wieder was dazu gewonnen im Leben. Frau Schröter, wir danken Ihnen sehr, sehr herzlich, dass Sie angerufen haben. Hören Sie uns eigentlich gerade über UKW, über Radio oder über Netz, über Livestream?
Nein, jetzt übers Telefon. Übers Radio natürlich.
Übers normale Radio, das Sie laufen haben. Ja. Also Sie haben garantiert eine Flatrate zu Hause und WLAN, oder?
Ja.
Naja, was frage ich? Das war uns vollkommen klar. Danke. Hören Sie bitte weiter über Antenne in Dresden. Aber einen Moment, Frau Görner, noch was?
Ja, ich würde gerne zu dieser Frage mit dem WLAN und den Zugangsmöglichkeiten noch was sagen. Was mir wirklich Sorgen macht, ist, dass wir Menschen haben, bei denen es zum Teil an den materiellen Voraussetzungen für den Zugang zum Internet nicht reicht. Und das auch eine Flatrate kostet etwas. Und wenn man beispielsweise in einem Pflegeheim leben muss, wo man hohe Kosten jetzt einfach aufgrund der 24-Stunden-Betreuung hat, die man dort hat, ist es natürlich ganz besonders wichtig, dass man einfach noch genügend zur Verfügung hat, um beispielsweise diese Vernetzung hinzubekommen. Und deshalb erwarte ich eigentlich, dass heute jede Alteneinrichtung, jedes Pflegeheim und so weiter ihren Nutzern kostenfreies Internet zur Verfügung stellt. Das ist ein geringer Aufwand für einen großen Gewinn an zusätzlicher Souveränität über seinen Alltag.
Frau Müller, sind da eigentlich die Schweizer Nachbarn weiter in diesen sozialen Bereichen und WLAN? Ich weiß nicht, ob Sie da Einblick haben, aber bei uns, das, was gerade Frau Görner auch gesagt hat, da ist noch viel zu tun. Sind unsere Nachbarn da entwickelt, was die zur Verfügungstellung von WLAN im öffentlichen Raum oder auch in alten Einrichtungen betrifft? Haben Sie da Einblick?
Ich würde nicht sagen, dass die Verfügbarmachung von WLAN in alten Lebenseinrichtungen für ältere Menschen, dass die da weiter sind. Gleichwohl, ich glaube, dass wir in Deutschland schon ein sehr besonderes Problem haben, was jetzt auch Breitbandausstattung in ländlichen Räumen und so angeht.
Gerade da wäre es ja nötig, da die soziale Teilhabe.
Ich würde ganz gerne noch das, was Frau Görner gerade gesagt hat, bestärken, auch aus der Perspektive der Altersberichtskommission. Das Thema soziale Ungleichheit und dann auch entsprechend digitale Ungleichheit. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir auch im Altersbericht ganz stark thematisieren und dass da Bedingungen geschaffen werden müssen, die auch gleichwertige Zugänge zu Internet und zu Services auch ermöglichen und dass das ein wichtiger Auftrag an die Politik ist.
Damit sind wir bei dem einen Pol unserer Sendung. Also wie ist es möglich, Menschen die Teilhabemöglichkeit via Internet zu erleichtern oder überhaupt erst möglich zu machen, das ist das eine. Und es gibt den anderen Pol derjenigen, die sagen, ich brauche das gar nicht und ich will das auch gar nicht, wie ganz am Anfang Frau Wagenholz. Und wir telefonieren jetzt mal mit Hamburg, weil der Telefonhörer wird Jürgen Vogt jetzt schon am Ohr festgewachsen sein. So lange wartet er nämlich jetzt. Aber jetzt sind Sie auf der Antenne. Herr Vogt, wie sieht es bei Ihnen aus? Sie müssen uns erstmal ein bisschen was über sich erklären. Wie alt sind Sie? Wo leben Sie? Was machen Sie? Und wie ist Ihr Verhältnis zu den Segnungen des Internets?
Ja, also 5 Jahre jünger als Frau Wagenholz, also auch Hamburg, ja, also 76. Und ja, meine oder unsere Beziehung, ich kann für meine Frau, glaube ich, mitsprechen, ist, dass vor ungefähr 20 Jahren, als das anstand, wir eher so aus einem Bauchgefühl heraus gesagt haben, brauchen wir das? Nee, eigentlich keine Notwendigkeit. Wir waren schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, vorgeschädigt. Wir hatten das Fernsehen auch schon für uns abgeschafft. Mehr so aus Zufall in den 90er Jahren. Kein Bild mehr. Ja. Und das blieb weg. Und nach einem Vierteljahr haben wir uns angeguckt. Aha, das brauchen wir nicht. Wir haben mehr Zeit zum Lesen. Und so kam das also mit dem Internet auf uns zu. Und dann haben wir gesagt, nein. Also wir alle Informationen, die wir so brauchen, die können wir uns so beschaffen. Es gibt alles Mögliche noch bis heute hin. Unsere Kinder haben das akzeptiert. Also wir wurden gar nicht gedrängt. Die Enkel, ja, die wissen, ja, die haben kein Internet. Also wir telefonieren oder schreiben sogar Briefe oder Postkarten.
Aber finden das die Enkel nicht ein bisschen bizarr?
Nee, eigentlich nicht.
Okay.
Das geht ganz gut. Die wohnen hier auch und leben hier in Hamburg oder Hamburg herum und so können wir uns also auch häufiger sehen und das geht.
Ja, wenn ich Sie also richtig verstehe, Sie sagen, wir sind da außen vor, ja, und Sie fühlen sich aber nicht abgehängt vom...
Nein, eher im Gegenteil. Also wir fühlen uns frei davon. Wenn also ich mit Ämtern zum Beispiel Kontakt habe und dann gesagt wird, ja, das finden Sie alles im Internet, dann können Sie sich das Formular runterladen und so weiter. Dann sage ich, ja, wir sind internetfrei. Und wir haben doch schon manchmal solche Bemerkungen gehört, ach, da haben Sie es aber gut. Ja, und so fühlen wir uns eigentlich auch.
Ja, aber da steht natürlich genau ein Problem.
Welches?
Dass wir haben nämlich, dass öffentliche Angebote, öffentliche Dienstleistungen, aufgrund der Vorteile, die das in digitalisierten Räumen hat, immer stärker so angeboten werden. Und die Frage ist, wie können wir eigentlich sicherstellen, dass Menschen wie Herr Vogt im Zweifel ihre Angebote, die öffentlichen Angebote auch noch bekommen? Und da ist natürlich die Frage, man wird wahrscheinlich auf Dauer nicht ewig sozusagen eine doppelgleisige Struktur vorhalten.
Na, in
können.
30 Jahren ist das sowieso vorbei,
das
ungefähr.
Das mag so sein, wahrscheinlich ist es schon etwas früher vorbei. Aber wichtig erscheint mir, dass heute deutlich gemacht wird, dass Menschen, die beispielsweise die Dienstleistung eines Amtes, eines Rathauses, einer öffentlichen Behörde in Anspruch nehmen, dass die wenigstens Zugriffsmöglichkeiten haben in den Ämtern dann selbst auf Internet. Das ist der eine Weg. Und der andere Weg ist natürlich, dass möglichst viele analoge Kontakte zwischen Beamten und Bürgern weiterhin möglich sind. Und ich sag mal, für die Spezialfälle braucht man ja ohnehin Ansprechpartner in den Behörden.
Und gut, aber dann sind wir aber nicht im Widerspruch.
Nein, das habe ich auch nicht gemeint, dass wir im Widerspruch sind. Ich wollte nur auf das Problem hinweisen. Viele sind eben dann doch in der Situation, dass sie sagen, ja, und jetzt kann ich ich finde keinen Bankschalter mehr vor Ort. Das ist im ländlichen Raum ja zunehmend ein Problem.
Was ist das?
Ja, das, ich weiß nicht. Viele wissen auch gar nicht mehr, dass es welche gibt. Also von daher hat sich da ja sehr viel verändert. Aber es wäre wichtig, dass man jetzt jedenfalls die Übergangszeit so gestaltet, dass Menschen nicht abgehängt werden, weil sie kein Internet nutzen, aus welchen Gründen auch immer. Das wäre mir wichtig, deutlich zu machen.
Ja, das Gefühl habe ich nicht. Also es gibt erstaunlicherweise für uns immer noch alle möglichen Informationen von Museen, von Theatern, von Reiseführern, gedruckt mit den neuesten Auflagen. Also das ist immer noch alles möglich. Und sicherlich haben Sie recht, das wird irgendwann auslaufen. Aber ich meine, die Älteren laufen sowieso aus. Das meinte ich vorhin mit den 30 Jahren circa.
Frau Görner, verschickt die BAXO eigentlich noch Broschüren? Gerade haben Sie ja Frau Schröter empfohlen, sie soll im Netz sich erkundigen. Wie sieht es denn im analogen Bereich aus?
Also wir machen natürlich noch Broschüren, aber wir überlegen inzwischen sehr genau, was denn sinnvollerweise als Broschüre aufgelegt wird und was nicht. Mhm. Und da ist man beispielsweise bei Informationen, die sich sehr schnell ändern können, macht es natürlich Sinn, das eher im Netz anzubieten. Mhm. Bei Dingen, auf die man häufiger zurückgreifen muss oder wird, macht es Sinn, dann tatsächlich auch eine Broschüre vorzuhalten. Also wir machen beides.
Ist ein großes Streitthema auch in den Medien. Da gibt es welche, wir zählen auch dazu, die den Manuskriptversand nicht mehr aufrechterhalten. Also man verweist dann schon aufs Netz und sagt, da steht ja alles drin und holt es euch da. Und diejenigen, die sagen, ich hätte es aber gerne in Papierform und in der Post morgen, bleiben dann ein bisschen außen vor. Das haben uns auch viele Hörer geschrieben. Frau Görner, Sie müssen mich nach 11.05 Uhr dann unbedingt dran erinnern, zu dem Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, die Bürokratie. Und wie geht die mit den Menschen um, die eben nicht online sind? Da lese ich Ihnen dann mal aus einem Schreiben des Finanzamtes was vor. Sie werden es wahrscheinlich kennen, aber ich werde das dann gleich mit Genuss tun. Herr Vogt, gibt es noch was Wichtiges, was Sie rasch noch in maximal einer Minute noch beisteuern möchten? Denn wir wollen nach Pinneberg noch gehen, telefonisch, zu Renate Gärtner.
Nach Pinneberg, das wäre gleich um die Ecke hier.
Gehen wir nach Pinneberg. Dankeschön. Wir danken Ihnen, grüßen Sie Ihre Frau Birgitte, in deren Namen Sie mitgesprochen haben. Danke, dass Sie mitgemacht haben. Ja, Pinneberg, Renate Gärtner. Ich darf sagen, 81 Jahre.
Ja, genau.
Und wie sieht es bei Ihnen aus? Sitzen Sie gerade vor einem Bildschirm? Haben Sie noch einen Stöpsel im Ohr und hören über Spotify Musik? Wie sieht Ihr Leben aus?
Die Medien Spotify und Facebook und dergleichen mag ich nicht. Aber ich habe einen PC, weil ich am Laufenden bleiben möchte, weil ich in einem Seniorenkreis drin bin, der mir alle 3 bis 4 Wochen weiterhilft, wenn ich ein Problem habe. Wir kommen mit dem Problem dann zu dem Instruktor oder wie das heißt. Und der macht sich dann schlau und sagt, ja, so und so und so, das habe ich jetzt für euch vorbereitet und jetzt machen wir das mal. Egal, ob es Excel ist oder ob es Windows ist oder ob es ganz einfach ein Schreibprogramm ist. Also, und in Bezug auf Fotografie, das ist mein zweites Standbein, mache ich natürlich auch sehr viel. Ich bin in einem Fotokreis, der mir sehr, sehr am Herzen liegt und wo ich also wirklich nicht abgeschnitten sein möchte, nur weil ich mit den Fotoprogrammen nicht mehr weiterkomme.
Das heißt, ja,
außerdem ist es, unterbrechen Sie mich bitte nicht, außerdem ist es unbedingt notwendig, also wirklich notwendig, dass man sich über Smartphone oder iPhone oder wie auch immer die ganzen Sachen heißen, nicht unbedingt PC, aber zumindest sich schlau macht, wann fährt die nächste Bahn, beziehungsweise fährt die überhaupt. Wann ist das mit dem nächsten Flug? Ich versuche auch zu reisen. Meine Verwandten sind überwiegend in Slowenien. Und ich versuche, mit denen Kontakt zu halten. Im Moment ist es auch ein bisschen schwierig. Und ich habe jetzt kaum die Möglichkeit, zu denen runterzufahren, weil die auch davon betroffen sind, von diesem sogenannten C-Virus.
Frau Gärtner, darf ich kurz?
Ja.
Ja, weil Sie das auch gerade angedeutet haben, die Etikette, die Art und Weise des Umgangs miteinander, schlichtweg Höflichkeit genannt, im Netz, stellen Sie da was fest, ist die anders als im direkten analogen Leben?
Also analog wüsste ich nicht. Analog fotografiere ich hin und wieder, weil ich eine alte Kamera noch habe.
Ja.
Aber digital gesehen, also bringt mir das sehr, sehr viel mehr. Also
aber
ich
wenn
bin
Sie so,
nicht so der Mensch, der jetzt mit Chemie noch arbeitet.
Ja, klar. Aber wenn Sie im Netz so ein bisschen die Texte lesen und vielleicht auch schauen, was wer da zum Besten gibt, geht das immer nach Ihren Standards des menschlichen Miteinanders, der Höflichkeit, der Zuvorkommenheit zu?
Die Höflichkeit hat nachgelassen, egal ob es die Presse ist oder ob es allgemein jetzt auf der Straße ist, also analog sozusagen von Gesicht zu Gesicht. Es ist lange nicht mehr so freundlich in dieser Welt, wie es eigentlich sein sollte.
Frau Gärtner, ich darf zusammenfassen, Sie nutzen punktuell durchaus die Möglichkeiten, die das Netz Ihnen gibt, sind da auch in Bezug auf die Fotografie positiv unterwegs. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben und unser Gespräch hier im Deutschlandfunk mit befeuert haben. Und ich sage nochmal, unser Thema heute heißt Außen vor und abgehängt. Ein Fragezeichen dahinter. Wie sieht das aus, das Leben ohne Internet für die einen, die keinen Zugang haben? Frau Görner hat ja auch gerade angedeutet, da gibt es auch soziale Komponenten. Nicht jeder kann es sich unbedingt immer leisten. Und für anderen, die bewusst, wie wir gerade Herrn Vogt gehört haben, die bewusst sagen, ich brauche es nicht und wenn, dann besorge ich mir das punktuell. Ein großes Feld. Beziehen Sie bitte Ihre Position in der Mitte, womöglich die Telefonnummer, die Ihnen immer noch offen steht, 00 800 4464 4464. Und bei mir im Studio, ich sag's nochmal, Frau Dr. Claudia Müller, Juniorprofessorin, und Dr. Regina Görner von der BAXO. 5 Minuten Nachrichten, dann sind wir wieder für Sie da.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Information, Unterhaltung, Banking, Shopping, soziale Kontakte, Lernen, das Leben mit dem Internet. Aber wie sieht das Leben ohne Internet aus? Die Lebenszeit mit Andrea Stopp am Mikrofon.
Ich hab dich immer gern dabei, denn es macht viel mehr Spaß zu zweit. Du liegst an meiner Brust, bei mir geborgen, du gibst mir Sicherheit, nicht nur heute, auch morgen, welch wundervolles Wechselspiel. Ich halte dich warm, du schaffst ganz kühl Verbindungen hinaus in die Ferne, ich schreis aus mir heraus, hab dich furchtbar gerne, mein Handy. Seit du da bist, nehm ich teil am Leben, nie mehr ohne dich, ohne mein Handy. Ich will dich niemals aus der Hand geben, denn du hast mich frei gemacht, oh Handy.
Und jetzt flattern hier uns auch die Fragen aus unserem Hörerkreis auf den Tisch. Annette Siegert fragt, können Sie in Ihrer Sendung vielleicht kurz beantworten, ob man auf Dauer auch ohne Internetanschluss Radio hören kann? Ich habe nämlich kein Internet zu Hause, sondern nutze es nur in der Bibliothek. da kann ich soweit dazu antworten, dass das bis auf Weiteres mit Sicherheit gewährleistet ist. Und durch die neue digitale Technik, wir befinden uns ja quasi in einem Umschaltungsprozess. DAB Plus haben Sie vielleicht schon mal gehört, also die digitale Darreichungsform, aber das funktioniert terrestrisch, ohne dass Sie dafür einen Internetanschluss haben müssen. Also ich glaube, da ist erstmal Beruhigung angesagt, dass Sie Radio auch weiterhin hören können ohne Internet. Aber natürlich auch via Internetradio hören können. Das nennt man dann Streaming. Frau Müller, bei der Gelegenheit auch an Sie. Wo sind denn die Nutzungshürden? Viele Hörerinnen und Hörer sagen, also dieses ganze Kauderwelsch da in diesem Internet, diese englischen Begriffe, die Sprache im Netz, die sich immer weiter vom Deutsch entfernt, die teilweise ja auch sinnentleert ist, wenn da Gegenstände zur Sprache kommen. Ist das eine Nutzungshürde, dass vielleicht viele sagen, nee, ich verstehe das gar nicht?
Ja, definitiv. Also gerade die englischen Begriffe, das sind ganz große Stolpersteine. Aber auch wenn man überlegt, wie sich die modernen Medien entwickelt haben, das kommt aus dem Bürobereich, ja, aus Arbeitskontexten. Das sind viele Begriffe, die auch noch so EDV-Begriffe angelehnt sind, ja, die eigentlich in privaten Kontexten eigentlich gar keinen Sinn mehr machen. Und wenn man diese Herleitung nicht kennt, dann ist das eben auch oft ein ganz großes Problem. Mhm. Was wir auch sehen, Bedienungsanleitungen ist so ein Punkt auch für sich. Ne? Die sind häufig auch ganz unverständlich, wenn man auch ein gewisses Vorwissen nicht hat. Jüngere Menschen, die eignen sich ja häufig ihre neuen Smartphones und so ganz intuitiv an und sowas wird dann gar nicht mehr gelesen. Aber wir wissen, dass ältere Menschen schon das Bedürfnis haben, auch eine gute Dokumentation zu den Geräten zu haben. Und die sind aber nun mal dann oft ganz schlecht übersetzt, ja, die Schrift ist zu klein, viel zu kompliziert und schlecht verständlich. Und ein weiterer Punkt ist natürlich auch die Gebrauchstauglichkeit, also dass die Programme nicht logisch aufgebaut sind. Ne? Usability ist so ein Begriff da auch.
Damit treffen Sie ins Schwarze vieler Meinungen und Meldungen von Hörerinnen und Hörern. Frau Görner wird das wahrscheinlich noch was kommentieren können. Viele schreiben von einer gewissen Art und Weise der Arroganz, die da drin steckt, ja, wenn aufgefordert wird, die Systeme zu pflegen. Da sagen die hier, die sollen sich an meine Pflegeversicherung wenden. Das mache ich garantiert nicht selber. Sind dann auch genervt und überfordert. Ja. Frau Görner, das ist ein ewiges Kampffeld wahrscheinlich auch.
Also ich kann das so gut verstehen, weil ich natürlich auch mit dieser Arroganz immer wieder konfrontiert bin, dass man sozusagen erstmal Informatik studiert haben muss, bevor man den Anspruch erheben kann, dass man mit digitalen Medien umgehen kann. Das habe ich auch schon in Podiumsdiskussionen gehört von Leuten, die das da als Anspruch formuliert haben. Also das ist aber, wenn ich beispielsweise, ich war ja mal Verbraucherschutzministerin. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass beispielsweise Waschmaschinenhersteller oder die Hersteller von Teddybären oder sowas Produkte auf den Markt bringen, die so erläuterungs- und verbesserungsbedürftig sind, wie das die elektronischen Medien heute sind.
Sekunde, also, Frau Görner, Frau Müller beim Stichwort Teddybären.
Ja. Ja, nicht bei Teddybären, aber also ich wollte hier gerne einen Begriff einbringen, der sehr sprechend ist, die sogenannte Symmetry of Ignorance, auf Deutsch die Symmetrie des gegenseitigen Nichtwissens aus einer Technikentwicklungsperspektive. Die Entwickelnden, die wissen viel zu wenig über die Alltagsbedürfnisse und den Lebensalltag älterer Menschen und die älteren Menschen wissen eben oft wenig über die neueste Technologie. Und da ist oft ein großer Spalt sozusagen, den wir zusammenbringen müssen.
Frau Görner, aber wie wollen wir das machen? Wie wollen wir den zuschütten? Da würde mein 87-jähriger Vater sagen, das ist schön, was ihr da redet, aber womit werde ich morgen konfrontiert?
Ja. Also ein Aspekt ist wirklich die partizipative Technikgestaltung, Beteiligung. Ältere Menschen, Vertreter der Zielgruppe beteiligen. Mhm. Ältere Menschen, aber auch Menschen, die in Betreuung arbeiten, auch mehr interdisziplinär zu arbeiten, Sozialarbeiterinnen mit einzubeziehen, Pädagoginnen auch ganz wichtig. Ne? Wir arbeiten viel mit der BAXO oder viele Techniklehrstühle arbeiten auch mit BAXO-Vertreterinnen zusammen, um da eben auch neue Formen zu finden, didaktisch auch. Ne? Wie kann man Menschen helfen, da besser auch eine Hinleitung zu bekommen?
Frau Görner. Also ich bin ja ganz froh, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie Frau Professor Müller in diesem Bereich sehr, sehr aktiv sind inzwischen und dort von sich aus auch vieles auf den Weg bringen. Ich habe allerdings den Eindruck, dass die Industrie selbst, die Anbieter von Dienstleistungen selbst, noch nicht wirklich für sich begriffen haben, dass sie in diesem Bereich was tun müssten. Und ein Gerät, das ich erstmal sicher machen muss, wenn ich es für teuer Geld gekauft habe und dann auch noch regelmäßig mich persönlich darum kümmern muss, ob ich das jetzt auch entsprechend sicher halte, das halte ich einfach für eine Zumutung. Das muss ich bei meiner Waschmaschine, bei meinem Teddybär auch nicht tun.
Aber Frau Görner, da wird sich das Problem nicht insofern erledigen, dass die heute 50-Jährigen, wenn die im hochaltrigen Bereich sind, mit 80 oder 90, die haben doch per se einen leichteren Zugang dann, weil sie einfach jetzt schon gewöhnt sind, Schritt zu halten. Die heute 80- und 90-Jährigen haben da doch ein größeres Nachholbedürfnis, was sie oftmals nicht decken können.
Ja, das aber kann das schon sein. Aber nivellieren. Ich sag Ihnen Folgendes. Ich bin ja seit vielen Jahren jetzt auch in der digitalen Welt unterwegs. Ich bin ja auch jetzt schon fast 70. Ich verstehe bestimmte Zusammenhänge. Ich kenne die Begriffe und so weiter. Aber es bleibt das Problem, dass die Geräte und die Anwendungen, die ich nutze, nicht wirklich den Sicherheitsgrad habe, den ich als Kunde erwarte in diesem Zusammenhang. Und da steht noch ein Problem. Und da ist die Industrie und all die Dienstleister sind in der Bringschuld. Ja. Da müssen wir nicht einfach irgendwie sehen, dass wir deren Defizite da ausbilden.
Herr Burkhardt, bleiben Sie bitte in der Leitung. Sie sind erst 31, Sie haben noch Zeit. Ganz kurz Frau Müller vorher und dann komme ich zu Ihnen nach Rheinland-Pfalz.
Ja, ich möchte noch zu den Aspekten, die Frau Görner anspricht, was Datenschutz, was Sicherheitsfragen angeht, das ist kein Problem der Alternden, der älteren Menschen, ja, der älteren Generationen. Das ist ein Problem, das uns alle betrifft. Ja, ich sag mal Stichworte Datenkraken im Wohnzimmer, ja, Alexa und Co., diese Systeme, Überwachungskapitalismus und so. Ne? Und da ist auch viel zu tun. Da gibt es viele Forschungsprojekte, die ich kenne, die sich beispielsweise jetzt damit beschäftigen, wie können wir andere Lösungen finden, dass unsere Daten nicht permanent weitergegeben werden. Ja? Was gibt es auch für technologische Lösungen, da mehr für den Datenschutz zu tun und ihre Privatsphäre.
Da sind wir in diesem weiten Feld des Datenschutzes.
Ja, es ist kein altersspezifisches Problem. Es ist ein Problem, das alle Generationen betrifft.
Unsere Sendung Lebenszeit ist eine, in der wir nicht auf die fachliche Expertise verzichten können, die aber offen steht unseren Hörerinnen und Hörern. Ein solcher ist Torben Burkhardt, habe gerade schon angedeutet, 31 Jahre alt, zeigt meine Anzeigentafel hier. Bei Ihnen, Herr Burkhardt, worüber müssen wir überhaupt reden? Sie sind mit Sicherheit voll mit beiden Beinen drin im Netz und können ohne sich ein Leben gar nicht vorstellen.
Interessanterweise schon. Ich habe aber zwei Spannungen in der Sendung rausgehört. Also einmal die Spannung zwischen Freiheit und Unfreiheit und abgehängt sein und unabgehängt sein oder beziehungsweise mittendrin sein. Und in beiden Spannungen kann ich mich irgendwie voll verorten und bin tatsächlich irgendwie ganz bei den älteren Beiträgen dabei. Also ich habe jetzt gemerkt, in der Fastenzeit, als ich darüber nachgedacht habe, mit meiner Frau gegebenenfalls darauf zu verzichten, auf soziale Medien, wie schwer mir das fällt. Mir ist, als ich in Darmstadt im Referendariat war, aufgefallen, dass ich tatsächlich, was die Frage Abgehängtheit angeht, dass ich eigentlich mich als abgehängt betrachten muss. Einmal, wir haben jetzt ganz viel diese intellektuelle Komponente gehabt, also dieses Kauderwelsch, Anglizismen, diese Hürden, die Sprache gibt. Aber auch sozial. Also ich bin, jetzt sitze ich immer wieder in der anderen Spannung, Freiheit. Also ich nehme mir die Freiheit, kein WhatsApp, kein Facebook, kein Twitter, Instagram oder Snapchat zu nutzen. Merke aber auch, dass da ein großer sozialer Druck ist. Also
ja, dann muss man dazu sagen, Sie sind Gymnasiallehrer mit Ihren 31 Jahren und dann sind Sie im Vergleich zu den 16-Jährigen fossil.
So ist es. Also ich bin Gymnasiallehrer und wissenschaftlicher Mitarbeiter, das heißt also von Berufswegen nutze ich viel Medien. Aber trotzdem merke ich, also bei uns in der Schule ist gerade auch die Frage Medienkompetenz ein großes Thema. Wir wollen medial aufrüsten. Wir sind medial noch im 19. Jahrhundert, würde ich sagen, noch gar nicht im 20. Jahrhundert angekommen. Und da ist wirklich die Frage bei vielen Kollegen, wir sind immer ein paar Schritte dahinter. Also keiner von uns ist sozusagen, oder kaum jemand von uns ist auf dem Stand, der der, vor allem der App-Benutzung, die die jungen Leute haben.
Ja. Herr Burkhardt, wollen Sie gerade ganz kurz mal in der Telefonleitung, wie wir so sagen, bleiben? Wir schalten dazu Christa Lattmann aus Flensburg. Ein halbes Jahrhundert liegt zwischen Ihnen beiden, Herr Burkhardt und der Frau Lattmann, 81 Jahre. Wie halten Sie es, Frau Lattmann? Fühlen Sie sich abgehängt oder sind Sie voll auf dem Laufenden?
Also, ich bin überhaupt nicht auf dem Laufenden, weil ich so etwas nicht kann. Ich möchte das wirklich betonen, nicht kann. Und davon gibt es bestimmt 60% der Alten, die das nicht können. Und das finde ich immer so schlimm. Bei Ihnen wird so geredet, als wenn das jemand können könnte. Ja? Und das geht doch schon darum, wenn geredet wird, es soll barlos alles bargeldlos gezahlt werden oder auch bargeldlos, alles mit diesem, was man ohne Bargeld jetzt macht. Kann ich nicht. Könnte ich auch nicht. Und dann erstmal schon, meine Generation konnten ja nur reiche Kinder, konnten ja nur Englisch lernen. Abitur hatten wir doch alle nicht. Dann Medizin per Computer. Keine Chance. Ich weiß ja nicht mal, wie man einen Fernseher richtig bedient. Ich habe seit anderthalb Jahren jetzt erst einen Fernseher. Also alle solche Sachen. Oder wenn ein Streik ist, da muss ich auch jetzt heute so ein Telefon haben, so ein bestimmtes, damit ich lesen kann, ob es Streik ist. Alles sowas. Man ist wirklich außen vor.
Also Sie fühlen sich benachteiligt, Frau Lattmann, Sie fühlen sich benachteiligt.
Ja, selbstverständlich, ja. Und ich habe keine Angehörigen. Von daher ist das gar nicht anders machbar.
Frau Görner, was sagen wir der Hörerin?
Ja, also ich will mal eines sagen.
Und die Rede auch an alle, die bei Ihnen sitzen. Sie, jedes zweite Wort verstehe ich nicht, weil Sie alles auf Englisch sprechen. Ich kann kein Englisch. Und das finde ich katastrophal. Die ganzen Doofen in Deutschland, und davon gibt es viele,
Lattmann,
können das nicht verstehen, was sie reden.
Wir lassen
also das heißt, man kann nicht immer mehr Deutschlandfunk anmachen.
Wir lassen Frau Görner zu Wort
also
kommen.
Also ich versuche, die Fremdwörter und auch die Anglizismen völlig zu vermeiden. Frau Lattmann,
haben Sie die ganze Rede von gemacht?
Naja, also darüber, da werden sich die Hörerinnen und Hörer ihr eigenes Urteil darüber bilden, die Sendung verfolgt haben.
Frau Görner, zum Punkt. Ich würde gerne Ihren Satz aufgreifen, ich kann das nicht. Das ist natürlich insofern richtig, als man nichts von selbst kann, sondern im Zweifel was lernt. Und
das ist jetzt schon wieder so eine Diskriminierung.
Ja, nee, da will ich nur Folgendes sagen. Die Diskriminierung liegt da, wo so getan wird, als könne man in höherem Alter nicht mehr lernen. Da wissen wir heute ganz genau, dass das ganz anders ist.
Aber meine Umstände kennen Sie nicht.
Aber diese Umstände sind mir ja gerade ein Anliegen. Genau deshalb sage ich ja, wir brauchen mehr Möglichkeiten, um Ihnen die Grundinformationen, die man braucht, um sich halbwegs sicher in dieser Welt bewegen zu können, zu vermitteln. Und da sehe ich eben noch viele, viele Defizite. Da sind Hürden aufgebaut, künstliche Hürden, die sind beispielsweise diese englischen Begriffe, die da immer gebraucht werden. Aber auch das kann man im Zweifel lernen. Und ich plädiere eigentlich dafür, dass wir ein vernünftiges Angebot haben, solche Dinge zu lernen.
Frau Lattmann, wir wollen Ihnen nicht das Wort abschneiden, aber wir müssen weiter. Wir danken Ihnen, dass Sie Impulse gesetzt haben. Torben Burkhardt, bei dem sage ich auch recht herzlichen Dank nach Rheinland-Pfalz. Bitte hören Sie uns weiter, denn meine Kollegin Dörte Hinrichs ist gerade ins Studio gekommen. Sie wird noch das eine oder andere zusammenfassen, was an Wortmeldungen ihrerseits reingekommen ist. Dörte, bitte.
Ja, dazu passt vielleicht gerade etwas, was Frau Steins aus Hildesheim uns am Telefon erzählt hat. Sie ist 78 und sagt, sie hat niemanden im Ort, der ihr mal was zeigen kann. Sie hat aber erkannt, dass wenn sie sich für das Internet verschließt, sie auch nichts versteht und abgehängt wird. Deshalb sagt sie, Kurse für Menschen mit 50 plus zu belegen, das ist sinnvoll, das macht sie jetzt auch. Sie kommt Stück für Stück gut voran. Genauso macht sie es jetzt auch mit dem Smartphone. Und ihr Appell ist, man soll nicht aufgeben und sich nicht stressen. Man schafft es, wenn man dran glaubt. Man muss sich selber zutrauen etwas und auch die Anleitung lesen. Also ein ganz optimistischer Ausblick eigentlich. Dann beschäftigt natürlich viele Hörer auch das Coronavirus. Gerade bei der derzeitigen Corona-Sache schreibt ein Hörer, ist es absolut gut, per Internet noch Kontakt miteinander zu halten, wenn man sich derzeit persönlich nicht treffen soll. Also hier auch in dieser Situation eine ganz besondere Rolle. Andere merken ganz kritisch an, wie sieht es mit der Überwachung aus, dem Datenklau, dem Datenverkauf. Da sind viele Hörer kritisch, wie zum Beispiel Herr Siedentopf, der uns angerufen hat. hat. Die Sache mit dem siebten Sinn im Internet, das hält ein Hörer für eine ganz geniale Idee. Das hatte Frau Görner ja ins Spiel gebracht. Und es stellt sich bei anderen Hörern aber auch die Frage, ob wir in Zukunft sogar Demonstrationen organisieren müssten zum Thema Recht auf analoges Leben. Das ist ja auch ein Stichwort, was im Altersbericht gefallen ist. Ein anderer Hörer war ganz interessant, der ist 58 Jahre. Der hat sein Internet vor 2 Jahren abgemeldet, nach 22 Jahren Nutzung, weil ihm das Ganze mit zu viel Werbung behaftet war. Er hat auch Angst vor Viren, vor Fake-Seiten, vor Fremdnutzung und kommt zu dem Fazit, der Alltag funktioniert auch gut per Festnetz und mit Briefen. Ein anderes Stichwort ist die Kommunikation. Wie hat die sich verändert durch die Nutzung mit dem Internet? Da wird einer Hörerin bewusst, die uns geschrieben hat, dass der sehr schnelle Blick ins Internet die Kommunikation zum Beispiel im Freundeskreis stört. Wenn heutzutage eine Frage aufkommt, zum Beispiel, wann war eigentlich dieser kalte Winter so und so, dann wird sofort gegoogelt, die Antwort ist klar und eindeutig, statt wie früher ein Gespräch zu führen oder, ach, das war doch gerade, als der Opa im Krankenhaus gewesen ist oder da ist Kerstin geboren. Also auch die Kommunikationskultur hat sich dadurch verändert. Und ein anderes Stichwort, was auch schon am Rande erklang, ist so ein bisschen die finanzielle Frage. Ein Hörer oder eine Hörerin schreibt, gerade zur Zeit erlebe ich die Schnelllebigkeit solcher Geräte, sodass dies auch meine finanziellen Möglichkeiten übersteigen wird. Mir sind die Vorteile bekannt, aber auch die Nachteile. Wertvoller sind mir persönliche Kontakte in einer voll digitalen Welt, möchte sie nicht leben. Und andere teilen das, sagen, beruflich bin ich sehr internetaffin, aber in meiner Freizeit bin ich auf meinem Boot oder mit meinem Oldtimer-Trawler unterwegs, ohne digitale Geräte. Die nutzen beides.
Und Dörte Hinrichs könnte nächste Woche hier noch sitzen und weiter zitieren aus Ihren Einlassungen, die Sie uns dankenswerterweise hier zuschicken. Danke für den Besuch im Studio. Wir müssen mal auf dieses sogenannte Recht auf Nichtnutzung digitaler Geräte und Angebote zu sprechen kommen. Und ich weiß, dass Frau Professor Claudia Müller dazu was sagen kann, denn das wurde, glaube ich, ja auch mal diskutiert im Rahmen des, wie war es jetzt, Altenberichtes. Alters ist es jetzt. Ich muss mich umgewöhnen. Der achte.
Wir alle müssen uns umgewöhnen.
So ist es. Aber ich hatte Ihnen gesagt, ich möchte Ihnen mal kurz vorstellen, einen kleinen Briefwechsel zwischen einem Steuerzahler und einem Finanzamt in Deutschland. Der Steuerzahler hat sich ans Finanzamt gewendet nach der Aufforderung, er möge doch seine Steuererklärung online abgeben und schreibt, ich habe weder einen PC noch eine E-Mail-Adresse und beantragt da also die Papierform zu akzeptieren. Sie wissen, dass Steuererklärung muss man abgeben, hat man jahrelang in Kästchen eingetragen und dann zum Finanzamt mit den Rechnungen hingeschickt. Das Finanzamt antwortet, diesen Antrag lehne ich hiermit ab und dann kommen ein paar gemäß Paragraph sowieso. Wird beschrieben, ich zitiere, kann die Finanzbehörde auf die Übermittlung der Steuererklärung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz verzichten, wenn dem Steuerpflichtigen die elektronische Übermittlung wirtschaftlich oder persönlich unzumutbar ist. Dies ist, ich zitiere weiter, insbesondere der Fall, wenn ihm die Schaffung der technischen Möglichkeiten nur mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand möglich ist oder er nach seinen individuellen Kenntnissen und Fähigkeiten nicht oder nur eingeschränkt in der Lage ist, die Möglichkeiten der Datenübertragung zu nutzen. In Ihrem Fall wird weiterhin, Zitat, der Antrag abgelehnt, weil es Ihnen aufgrund Ihres Alters durchaus zuzutrauen ist, die Fähigkeit der, hier haben die einen syntaktischen Fehler drin, also ich lese es so vor, wie es hier steht, weil es Ihnen aufgrund Ihres Alters durchaus zuzutrauen ist, die Fähigkeit, die Erklärung elektronisch zu übermitteln, zu besitzen oder zu erlernen. Darüber hinaus ist es durchaus ungewöhnlich, dass Sie keinen PC, Laptop, Smartphone besitzen. Handschriftliche Aufzeichnungen zu führen, ist in Ihren Arbeitsbereichen nicht üblich. Zack. Das sagt das Finanzamt. Wie halten wir es jetzt mit dem Recht auf nicht computergestützte Teilhabe an der Gesellschaft? Will Frau Müller beginnen eventuell?
Ja, gerne. Also ich kann dazu berichten aus der Altersberichtskommission und der 15-monatigen Sitzungszeit, dass wir da sehr oft drüber diskutiert haben. Wie wollen wir uns dazu verhalten? Welche Empfehlungen wollen wir in diesem Zusammenhang an die Politik formulieren? Es ist so, der digitale Zug, der fährt mit Hochgeschwindigkeit. Ja, der Erwerb digitaler Kompetenzen ist ein wichtiges Thema. Frau Görner hat es eindrücklich auch hier dargelegt. Allerdings ist auch die Position eingenommen worden, der Frage nach den Grenzen dieser Forderung nach digitaler Kompetenz, digitaler Souveränität. Und im Altersbericht ist die Meinung doch da, dass Menschen, die diese Erwartungen an Nutzung neuer Medien und auch an Kompetenzbildung als eine Zumutung empfinden, dass denen auch eine selbstständige Entscheidung zugestanden werden soll, ja, wenn sie sich damit nicht beschäftigen möchten. Mhm. Das heißt auch als Empfehlung, dass es eben bestimmte Übergangslösungen auch geben muss. Ja, dass es das im öffentlichen Bereich, in Ämtern, dass es da bestimmte Assistenz geben muss. Ne, die älteren
Menschen. Für die traurigen Fälle derjenigen, die nicht auf den modernen Zug bisher aufgesprungen sind.
Ja, die es nicht möchten, die es nicht können. Die Gründe können ganz unterschiedlich sein und das muss auch ernst genommen werden.
Frau Görner, wie sehen Sie das?
Also erstens, es gibt natürlich auch Gründe, aus denen heraus ein Mensch es nicht lernen kann. Also ich habe eben sehr für die Lernfähigkeit von Älteren propagiert. Aber natürlich gibt es auch Fälle, in denen das jetzt nicht unmittelbar wiederhergestellt werden kann, sozusagen. Mhm. Und dafür würde ich von Behörden einfach erwarten, dass sie ein entsprechendes Angebot generell vorhalten. Nicht nur für Ältere, sondern generell für Menschen, die an den üblichen öffentlichen Angeboten nicht teilnehmen können, weil sie eine solche Technik nicht beherrschen. Und dass man da jetzt nicht überall und flächendeckend immer alternativ nebeneinander sowohl die digitale Lösung als auch die analoge Lösung
hat. Ist ja auch
teuer. Wäre natürlich wahnsinnig teuer. Aber wenigstens zu gucken, wo können wir denn sicherstellen, dass die Menschen sich noch angesprochen fühlen, dass wir Rückfragen beantworten können beispielsweise und ähnliche Dinge. Das ist eigentlich das, was ich an Erwartung an einen modernen öffentlichen Dienst habe. Und also ich weiß nicht, aus welchem Finanzamt diese Auskunft kam. Die mag zwar rechtlich korrekt sein, auf der Höhe von Bürgerfreundlichkeit ist sie
so,
nicht.
Ihr Wort in des Finanzamts Gehör, Frau Görner. Herr Skibbe, Hans-Jürgen Skibbe in Brandenburg, wir wollen Sie noch zu Wort kommen lassen, aber wir haben nur noch ein paar Momente. Was möchten Sie uns sagen, Herr Skibbe?
Naja, ich wohne in einem Ort weit, weit, weit ab von sämtlicher Zivilisation. Mhm. Und wir sind hier generell aufs Internet angewiesen. Das heißt auf gut Hochdeutsch, wenn ich einkaufen will, muss ich 10 Kilometer fahren. Wenn ich zum Arzt will, muss ich 20 Kilometer fahren. Zur Post muss ich 20 Kilometer fahren. Das heißt also, in dieser Gegend hier, man nennt es auch Balkan, in Brandenburg, ist man aufs Internet angewiesen. Und ich muss sagen, ich komme damit auch gut zurecht. Ich betone nochmal, ich habe 1965 während des Mathematikstudiums das erste Mal einen Computer programmiert. Das heißt also, ich war von 69 bis 2005 war ich im Geschäft drin und habe für Banken programmiert, also sowohl in der DDR als auch noch später, als wir Westen wurden.
Herr Skinner, eine gute Telefonleitung haben Sie aber da in Ihrem Balkandorf offenbar.
Also nee, das ist sicher. Eine Telefonleitung geht ungefähr 50 Meter von meinem Grundstück entfernt. Ich mache das alles über Funk.
Aha,
okay. Leitung bekomme ich nicht her, da Telekom will zu viel Geld haben. Ja. Und dann mache ich eben alles über Funk. Mhm.
Herr Skibbe, wir sagen Ihnen danke, dass Sie kurz noch reingerufen haben in unsere Sendung. Wir haben nämlich nur noch ein paar Sekunden und die möchte ich gerne dazu benutzen, mich herzlich zu bedanken bei Frau Dr. Regine Görner, der stellvertretenden Vorsitzenden der BAXO, und bei Frau Professor Claudia Müller vom Institut für Wirtschaftsinformatik der Universität Siegen und von der Fachhochschule in Zürich. Danke, dass Sie den Weg beide hierher gefunden haben. Ich weiß, Sie könnten noch vieles beitragen und sagen, unsere Sendezeit ist begrenzt und neigt sich jetzt in 15 Sekunden dem Ende entgegen. Ihnen, meine Damen und Herren, danke, dass Sie so kräftig sich gemeldet haben und Ihre Fragen und Anmerkungen reingegeben haben. Wir schauen uns das alles auch noch mal in Ruhe an. Nichts geht da verloren und womöglich gewinnen wir auch noch Themenidee für die Zukunft. Danke, dass Sie der Lebenszeit zugehört haben. Am Mikrofon verabschiedet sich Andreas Stopp.